Honecker hatte tatsächlich eine Audienz bei Papst Johannes Paul II. Und wollte ihm bei dieser Gelegenheit eine Neuausformung einer Madonnenfigur des 18. Jahrhunderts mitbringen. Früh war man angewiesen, darüber natürlich auch Devisen zu erwirtschaften. Das gab Künstlern auch die Möglichkeit, dann bis nach Japan zu reisen.
Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Ich grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Gespräch, in dem es um die Porzellanmanufaktur in Meißen geht. Die erste Porzellanmanufaktur in Europa. Dort wurden lange Objekte hergestellt, die feudaler Repräsentation oder als Statussymbole dienten. In der DDR wurde die Produktion dieser Luxusgüter dann weitergeführt, sodass man hier mindestens von einem ideologischen Spagat sprechen muss. Und der ist thematisiert in einer Ausstellung in Dresden. Und ich spreche jetzt mit einer der Macherinnen dieser Ausstellung, die die Geschichte meistens zu DDR-Zeiten, also von den Anfängen als volkseigener Betrieb bis zur Überführung in eine GmbH nach der Wiedervereinigung beleuchtet. Mein Name ist Hans-Georg Möck und ich bin telefonisch verbunden mit Dr. Julia Weber. Sie ist Direktorin der Porzellansammlung der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ich grüße Sie, Frau Weber.
Ich grüße Sie, vielen Dank.
Frau Weber, vielleicht noch mal etwas in die Tiefe. Womit beschäftigt sich diese Ausstellung genau?
Die Ausstellung gibt erstmals einen Überblick über das künstlerische Schaffen der Meißner Manufaktur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und wie Sie sagten, nach der deutschen Teilung fiel das gesamtdeutsche Kulturerbe Meißens mit 250 Jahren Geschichte in die Hände der DDR-Regierung. Und es bedeutete nun einen gewissen Spagat, diesen feudalen Luxuswarenproduzent in die neue Staatsideologie zu implementieren. Gleichzeitig war die Manufaktur aber zu bedeutend, um sie nicht fortzuführen.
Dieser Spagat zwischen Tradition und sozialistischer Ideologie, wie hat man das in der Produktion gemerkt? Wie hat sich das niedergeschlagen?
Also zunächst wurde die Produktion tradierter Formen und Dekore fortgeführt. Und früh war man angewiesen, darüber natürlich auch Devisen zu erwirtschaften. Aber die Regierung wünschte diesem alten, tradierten Material auch eine ganz eigene Prägung zu verleihen. Und unter dem Motto, das Grotewall vorgab, aus guter Tradition zu neuem Schaffen, wurde ein Künstlerkollektiv ins Leben gerufen, das nach zeitgemäßen Formen und Bemalungen für Porzellan suchen sollte. Und es gab eine große Bandbreite an künstlerischem Schaffen in Meißen. Und darunter fielen genauso Porträts von Marx und Lenin und Medaillen, die zu Jubiläen des DDR-Staats entstanden, oder auch Wandbilder im Stil des sozialistischen Realismus, aber auch Geschirre, die in den Formen moderne Tendenzen aufgriffen und sich durchaus auch an westlichen Produkten, etwa von Rosenthal, orientierten. Denn der Hauptabsatzmarkt für die Meißner Manufaktur
war der Westen.
War und blieb die Bundesrepublik.
Sie haben mir im Vorfeld erzählt, es gibt sogar eine Plakette, von der es nicht unwahrscheinlich ist, dass sie sogar ins Weltall geflogen ist.
Ja, das weitgereisteste Objekt aus unserer Ausstellung ist eine Plakette, die der erste deutsche Kosmonaut Sigmund Jähn in seinem Gepäck hat, als er in den Weltraum reiste.
Sie haben ja gerade einen Aufruf gestartet, dass Menschen ihre persönlichen Erfahrungen mit Meißener Porzellan in der DDR schildern, was auch Teil der Ausstellung wird. Haben Sie denn da auch schon Antworten bekommen? Gibt es da interessante Geschichten?
Ja, da haben wir schon erste Rückmeldungen bekommen und gewinnen auch selbst neue Einblicke über Dinge, die man eben nicht in Archiven nachlesen kann. Eine Teilnehmerin erinnerte sich, dass sie ihre Deputate an Meißner Porzellan gegen Computer tauschte, die ins Land geschmuggelt wurden, sowie das Porzellan, das sie dafür hergab, auch zurück in die Bundesrepublik geschmuggelt wurde.
Gibt es in dieser Ausstellung auch Dinge, die Sie zeigen, wo der im Meißner Porzellan bewanderte Mensch möglicherweise sagt, davon habe ich noch nie was gehört oder das habe ich noch nie gesehen?
Ich weiß nicht, ob jedem präsent ist, dass Meißen auch sehr viele Wandbilder geschaffen hat für die bedeutendsten Bauten der DDR, angefangen von der Stalinallee bis hin eben zum Palast der Republik oder dem Staatsratsgebäude. Wir können keine ganzen Wandbilder zeigen, aber verkleinerte Probeausführungen, erhaltene Teile, die heute eben nicht mehr an Ort und Stelle sind, weil die Gebäude auch verschwunden sind.
Sie haben gerade erzählt von den mehr oder weniger illegalen Exporten in den Westen. Wohin ist denn das Meißner Porzellan offiziell exportiert worden?
Das wurde weltweit gehandelt. Ein Schwerpunkt lag sicher auf dem westlichen Ausland, denn das waren die Devisen, die die DDR benötigte. Ein ganz wichtiger Absatzmarkt war zum Beispiel Japan. Japan und die DDR verbanden die lange Porzellantradition und so diente Porzellan auch der Diplomatie zur Anbahnung auch wirtschaftlicher und politischer Zusammenarbeit. Und das gab Künstlern auch die Möglichkeit, dann bis nach Japan zu reisen, sich dort inspirieren zu lassen, auch für die eigene Arbeit, aber auch ganz gezielt etwa Teeservice für den japanischen Markt zu entwickeln.
Haben Sie denn so etwas wie ein persönliches Lieblingsexponat?
Also sehr ans Herz gewachsen ist mir natürlich die Fotoserie von Gerhard Weber, der zwischen 1988 und 1992 sich so lange in der Manufaktur aufhielt, dass ihn die Mitarbeiter dort ganz vergaßen und der sehr intime Einblicke in die Arbeitsrealität dort gab, wo auch durchaus Momente der 80er, späten 80er Jahre, auch der Subkultur oder westliche Kultur mit einflossen, Patrick Swayze ist im Hintergrund zu sehen. Und das Motiv, das wir dann für das Plakat gewählt haben, zeigt eine junge Bussiererin, die mit ihrer Frisur, mit ihren Kleidung, mit ihrem Schmuck ganz in der Subkultur, in der Jugendkultur ihrer Zeit steht und sich aber voll konzentriert auf das Modellieren von Haaren eines kleinen Porzellanköpfchens. Und auch ihre ganze Arbeitsumgebung strahlt noch dieses Kunsthandwerk des 18. Jahrhunderts aus. Dieser Kontrast, in diesem Kontrast macht sich für mich auch so eine Besonderheit meistens in der DDR-Zeit fest.
Gibt es Geschichten, wo Sie sagen, die sind mir in den letzten ein, zwei Jahren erst bekannt geworden?
Ja, ich habe verschiedenste Geschichten gehört und manche finde ich besonders aufschlussreich und spannend. Und da erzähle ich gerne eine. Honecker hatte tatsächlich eine Audienz bei Papst Johannes Paul II. Und wollte ihm bei dieser Gelegenheit eine Neuausformung einer Madonnenfigur des 18. Jahrhunderts mitbringen. Aber das Kontingent für solche Zwecke war schon überschritten in diesem Jahr, weshalb er sich an den Außenhändler Schalk-Golodkowski wenden musste, der das bestellte, in Westmark bezahlte und für Ostmark verkaufte, sodass dann die Madonna nach Rom reisen konnte. Diese Anekdote finden Sie in unserer Begleitpublikation zur Ausstellung, die ich Ihnen natürlich sehr ans Herz lege.
Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Frau Dr. Weber, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Aufzeichnung.
Ich danke Ihnen und freue mich auf Ihren Besuch und viele weitere Besucherinnen und Besucher.
Die blauen Schwerter Meißen in der DDR heißt die Ausstellung vom 20. September 2025 bis zum 22. Februar 2026 im Japanischen Palais in Dresden. Und am Ende wie immer noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie an die Eröffnung erinnert werden wollen, dann folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen auf Facebook, Instagram, Blue Sky oder LinkedIn. Und weitere Ausstellungstipps wie diesen hier verpassen Sie künftig nicht, wenn Sie uns auf iTunes, Spotify oder YouTube folgen.